Das muss man halt auch recherchieren oder durch Interviews, durch Kundenanfragen, durch Pilotanwender herausfinden. Ich wäre vorsichtig, wenn man überhaupt keinen Wettbewerb sieht, sowohl indirekt als auch direkt, weil dann kann man sich die Frage stellen, existiert der Markt überhaupt? Gibt es da einen Markt? Oder ist das irgendwie nur ein Hirngespinst bei mir als Gründer?
Wickertisch, der Startup-Podcast.
Wir kennen es ja alle. Wir hatten jeder schon mal eine Idee für ein Geschäft oder für ein Business oder ähnliches, aber wir wussten nicht, wie es weiterging und dann ist die Idee irgendwie gestorben. Heute haben wir einen richtig nicen Gast dabei, jemand, der uns dazu halt mehr erzählen kann, wie schaffe ich es von meiner Idee zu einem Geschäftsmodell zu kommen. Heute sind wir hier mit Daniel von Tech.io. Willkommen.
Okay. Vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Danke. Und dein Startup heißt Tech.io. Was macht ihr eigentlich? Also wenn man den Namen hört, denkt man, ihr werdet ein Taxiunternehmen.
Genau, das denken viele. Das ist auch der erste Aufhänger meistens für das Gespräch. Wir sind nicht im Taxi-Geschäftsmodell, sondern im Bereich der Automatisierung der Steuerberatung. Okay. Also wir entwickeln eine digitale Plattform, die steuerrechtliche Fragen beantworten können soll. Das heißt, eine Frage kommt rein, wird irgendwie schriftlich gestellt und unser digitales Steuergehirn rechnet im Hintergrund daran, die Antwort zu entwickeln auf Basis von 100.000 Urteilen, die es gelesen hat und verstanden hat und Gesetzen und Sekundärliteratur etc., um heutzutage in der B2B-Steuerberatung, also wir haben B2B-Fokus, Prozesse zu automatisieren, insbesondere Recherche, Analyse, um die Qualität zu steigern, weil auch ein menschlicher Steuerberater kann nicht alles im Kopf haben.
Okay, also soll jetzt euer Programm nicht den Steuerberater ersetzen, sondern in gewisser Weise einfach seine Arbeit einfacher machen?
Im ersten Schritt auf jeden Fall automatisieren, beschleunigen, Qualität hochhalten. Wohin das gehen kann, werden wir sehen. Ich finde es auch spannend, irgendwann zu sagen, dass wir Teile der Steuerberatung digital abbilden können, die heute noch absolut menschlich passieren. Eine Software kann heutzutage nicht Steuerberatung machen, aus rechtlichen Gründen, aber ich denke mal, in der Kombination mit einer Steuerberatung können wir da sehr viel Potenzial heben.
Also wir haben jetzt darüber geredet, was euer Startup macht. Mhm. Und da war jetzt so die Frage, wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen? Also wie kommt man zu Steuer?
Wie tut man sich das an, das Thema Steuerberatung? Ne? Einer unserer Partner meinte auch einmal, ich finde euch so interessant, weil ihr das Langweiligste auf der Welt, nämlich Steuern, mit dem Spannendsten der Welt, nämlich KI, verbindet. Ja. Und das fand ich eine ganz gute Beschreibung, warum wir auch die Motivation finden, uns damit zu beschäftigen. Also der eine Grund war, dass wir sehr unzufrieden waren mit der Art und Weise, wie Steuerberatung, wie steuerliche Regulatorik heute ausgelegt wird und funktioniert. Also sowohl als Privatperson kennt man das, als Unternehmer, als Manager. Mhm. Immer wenn irgendwo Transaktionen passieren, wenn Geld fließt, kommen auch steuerliche Fragen und die Situationen werden immer komplexer. Es gibt Grenzüberschreitungen, immer mehr Gesetze, Regeln und so weiter. Die kann eigentlich keiner mehr komplett auf dem Schirm haben. Und da haben wir gesagt, es wäre doch cool, wenn es eine Software gäbe, die all dieses Steuerwissen irgendwie parat hätte, gespeichert hätte, verstanden hätte und dann auf meine individuelle Situation eine Antwort liefern kann. Das war unser Antrieb am Anfang, dass wir gesagt haben, okay, ich komme so aus der Geschäftsmodellecke, mein anderer Partner kam aus dem Bereich Natural Language Processing als Kerntechnologie der künstlichen Intelligenz im weiteren Sinne. Die anderen haben auch in dem Bereich geforscht oder waren IT-technisch sehr begabt und so haben wir uns dann Anfang 18 zu viert zusammengesetzt und haben aus einer Idee ein Konzept entwickelt. Dann haben wir Exist Gründerantrag geschrieben, auch Exist bekommen und es hat uns dann das erste Jahr finanziert und ja, so ist es gestartet.
Okay, aber wie habt ihr das denn dann mit dem Konzept gemacht? Also das ist ja quasi die Hauptfrage. Wie seid ihr dann quasi von, okay, ich weiß, das geht besser, zu einem fertigen Konzept gekommen, dass ihr halt auch dann von Exist dann auch unterstützt wurdet?
Also wir haben es extrem oft iteriert. Also wir haben aus einer Idee erstmal irgendwie ein Pitch Deck oder ein Business Model Canvas gemacht und dann haben wir immer mehr Fleisch an die Rippe sozusagen gepackt. Also mehr detailliert, mehr Recherche betrieben, mehr mit Kunden gesprochen. Wir sind sehr oft rausgegangen, haben mit potenziellen Pilotkunden gesprochen, mit Investoren auch. Möglichst viel das Ohr am Markt gehabt, um herauszufinden, sind wir zu spät, sind wir zu früh, gibt es da Potenzial, wird das nachgefragt, ist es überhaupt technisch möglich und so weiter. Also sehr viel Risiko versucht rauszunehmen aus dem Konzept und möglichst viel Validität reinzupacken. Und Exist war da so ein Meilenstein, da hatten wir schon mal ein akzeptiertes Konzept, aber innerhalb der Exist-Phase, in diesen 12 Monaten Exist, haben wir das noch viel öfters weiterentwickelt. Wir waren bei, weiß nicht, 6, 7 Businessplan-Wettbewerben, haben immer wieder Feedback bekommen, sind teilweise dann auch auf die Nase gefallen, weil es nicht gut war, aber unterm Strich ging es immer weiter nach vorne. Irgendwann hat man dann auch die notwendige Grundlage für eine Venture-Capital-Finanzierung.
Okay, was ich mich jetzt frage, ich persönlich, ich habe jetzt eigentlich eher wenig Ahnung. Und da stelle ich mir halt die Frage, was ist wirklich der allererste Schritt, den jetzt ein kompletter Laie dann machen muss, um halt quasi von der Idee zur Richtung Konzept zu kommen?
Also du brauchst eigentlich, du musst drei Themenbereiche beantworten. Einmal, was ist die Idee? Ist die neu genug? Worin liegt die Innovation? Ist die skalierfähig? Das ist ja auch für Investoren sehr spannend. Also kann ich daraus ein großes Unternehmen machen? Wo ist mein Markt? Wer ist mein Kunde? Was gibt's für Alternativprodukte? Das ist so dieser Themenkomplex Idee. Was ist mein Team? Also will ich das alleine machen? Kann ich das alleine machen? Brauche ich weitere Mitgründer? Wenn ja, wie viele und aus welcher Ecke sollen die kommen? Und mit den Co-Gründern wird das Thema ja dann auch weiterentwickelt. Also ja. wenn du von 1 auf 2 auf 3 gehst und wir sind quasi von 2 auf 3 auf 4 gewachsen, da merkt man, dass sehr, sehr viel Input dann von den anderen auch hinzukommt. Und dann die dritte Frage ist, welche Ressourcen brauche ich darüber hinaus? Also welches Team brauche ich, welches Cash brauche ich, welche Liquidität brauche ich? Muss ich Investoren reinziehen? Kann ich mit Fördergeldern arbeiten oder mit Darlehen arbeiten? Das sind alles Fragen, die man sich stellen muss, für die man Antworten auch finden muss oder Hypothesen aufbauen muss. Und dann muss man rausgehen an den Markt und validieren.
Also hättest du jetzt auch quasi so Hauptpunkte, also die allerwichtigsten Sachen, die man halt bei so einem Konzeptaufbau beachten sollte?
Ja, absolut. Also wenn wir nochmal auf das Team zurückgehen, was ja auch viele sagen mit Recht, dass das Allerwichtigste ist,
genau,
kann ich auch unterschreiben, ist die Frage, wie muss das zusammengestellt sein? Also ich bin Freund von diesem Framework, dass du drei Rollen abgedeckt haben musst. Der eine, der verkauft, der andere, der sich um die Finanzen kümmert und der dritte, der delivered, also das Produkt entwickelt oder auch das entwickelte Produkt zum Kunden bringt. Das sind so die drei Rollen. Müssen nicht drei Personen sein, können auch vier Leute sein, können auch zwei Leute sein, je nachdem, wie die getaktet sind. Die müssen also eine gewisse, die müssen komplementär zueinander sein. Und eine gewisse Kompetenz natürlich mitbringen. Also ich bin da sehr happy bei meinen Mitgründern, dass die alle nach der Uni ein paar Jahre gearbeitet haben. So haben wir relativ viel schon gesehen aus dem Berufsleben und ja, konnten das auch jetzt einbringen in die Gründung. Das ist sicherlich bei dem Thema Team sehr, sehr wichtig. Über die Idee haben wir eben schon gesprochen. Bei den Ressourcen, bei dem Geld muss man sich halt fragen, wen lasse ich ins Haus? Wen möchte ich reinholen?
Ja.
Bin ich ein Typ, der Anteile abgeben kann und möchte, wie das beim Venture Capital der Fall ist? Also hole ich mir einen, ja, vielleicht Fremden oder einen, den ich dann schon ein bisschen kennengelernt habe, ins Haus, der dann mitbestimmen kann? Oder will ich das ausschließen, weil Freiheit, Unabhängigkeit für mich sehr wichtig ist? Das sind Fragen, die man sich im Gründerteam da stellen muss.
Okay, wie lief das denn bei euch? Also ihr habt ja dann mit einem Venture Capital, habt ihr euch ja dann Kapital angeschafft. Mhm. Wie kann man sich das dann so vorstellen? Ist das dann so Höhle des Löwen-mäßig oder?
Nein, also ich finde es gut, dass die Serie gibt, aber ich finde sie sehr selten, weil sie sehr plakativ ist. Es ist eine Unterhaltungsserie.
Ja, klar.
Aber was so ähnlich ist, dass man natürlich als Gründer rausgehen muss und mit vielen Leuten sprechen muss, der Kapitalakquise. Also wir hatten dutzende Pitches, die auch teilweise zu nichts geführt haben. Man muss einfach so lange sprechen mit den potenziellen Investoren, bis man den nötigen Kapitalbedarf gedeckt hat. Das ist viel Klinkenputzen, das kann auch dauern. Also manche sagen 6, manche sagen 9 Monate. Ich würde es auf jeden Fall nicht unterschätzen und erst irgendwie nach Monat 11 von Exist anfangen, zur Bank zu gehen. Man braucht ja auch oft umfangreiche Unterlagen für so einen Finanzierungsprozess. Und ja, was wir gemacht haben, wir haben zwei Gruppen miteinander verbunden. Wir haben einmal den Fondsinvestor und die Landesbank, also Seed von Aachen hier mit der NRW-Bank, kombiniert als institutionelle Investoren.
Okay.
Die haben beide ja relativ viel Kapital und können auch Folgefinanzierungsrunden, wenn wir welche brauchen, mitgestalten. Auf der anderen Seite sind die natürlich nicht so spezifisch in unserem Markt aktiv, wie wir jetzt mit unserem Digitalisierung der Steuerberatungsthema. Und dafür haben wir eine Gruppe an Business Angels hinzugezogen. Also wir haben zweigleisig quasi akquiriert und dann am Ende beides zusammengeführt. Denn die Business Angels, wie man ja auch so schön sagt, Smart Money, haben dann entsprechend halt auch das Netzwerk gehabt in die Branche rein, konnten Türen aufmachen, können uns coachen von der unternehmerischen Seite. Und so haben wir eine sehr, sehr gute Kombination gefunden.
Wie habt ihr dann die Business Angel gefunden? Also wie seid ihr mit denen in Kontakt gekommen?
Teilweise kam das über den Seed von Aachen, also der hatte auch sein Netzwerk bemüht, was sehr hilfreich war. Auf der anderen Seite war es ganz klassisches Pitchen, also rausgehen, in Düsseldorf habe ich einen kennengelernt, in Berlin habe ich einen kennengelernt, in verschiedenen Pitch-Events. Man weiß ja vorher nicht, wo man dann einen kennenlernt, deswegen muss man sehr viel mitmachen und das hat dann auch schlussendlich zum Erfolg geführt.
Jetzt wollte ich noch mal kurz mit dir ein bisschen mehr zu dem Konzept an sich halt reden. Gibt es da einen Unterschied zwischen dem Konzept und das, was du dann in der Realität tatsächlich umsetzen kannst?
Ja, mit Sicherheit.
Inwiefern konntet ihr halt Realität mit dem, was ihr auf dem Papier hattet, verbinden?
Gute Frage. Also, was bei uns geblieben ist, ist immer diese Perspektive. Wir bringen künstliche Intelligenz und da speziell Natural Language Processing in die Steuerberatung. Also das ist in allen Plänen, in allen Konzepten, in allen Decks war es immer gleich. Das ist auch der Kern unseres Teams, unseres Geschäftsmodells, dass wir sagen, wir analysieren unstrukturierte Daten, Textdaten. Ja, wir sind jetzt nicht irgendwie zu Zahlen gewechselt, sondern wir sind immer da bei Rechtsliteratur geblieben. Privatkunden haben wir am Anfang noch gedacht, wären unsere Kunden.
Okay.
Und relativ schnell in der Exist-Phase ist es dann gewechselt zu B2B.
Wie, also was hat euch dazu gebracht, das zu ändern?
Einmal haben wir sehr viel mehr Potenzial gesehen bei B2B, weil dort die komplizierten Fälle betrachtet werden, die wirklich sehr viel Lesen und Recherche und Analyse erfordern. Insofern war da der Nutzen auch unserer Technologie viel höher als beim B2C-Geschäft. Und zweitens haben wir gesehen, dass der B2C-Markt da schon sehr, sehr gut abgedeckt ist mit bestehenden Lösungen. Also da war im Prinzip, ja, wenn wir es gemacht hätten, eine fünfte oder sechste MeToo-Anwendung dieser Idee gewesen. Und deswegen haben wir gesagt, da halten wir uns raus. Das ist vielleicht auch ein Markt, der bald absterben wird, weil immer mehr Informationen automatisch von Finanzamt zu Krankenkasse und so weiter gemeldet werden, dass du gar keine Einkommensteuererklärung mehr brauchst als Privatmann. Deswegen haben wir gesagt, ist nicht so attraktiv für uns. Wir fokussieren uns auf das Thema B2B.
Gibt's da eigentlich auch großes Fehlerpotenzial? Also wie kannst du generell einschätzen, ob deine Idee jetzt realistisch ist oder wo du da Fehler machen kannst, wenn du Ideen konzeptionierst?
Also das ist schwierig. Es gibt unglaublich viel Fehlerpotenzial. Man muss das halt möglichst frühzeitig, möglichst zielführend reduzieren. Und deswegen kann ich nur raten, und das haben wir auch hoffentlich beherzigt, dass man möglichst oft zum Kunden rausgeht, auch schon Teile des Produktes irgendwie so fertig macht, dass der Kunde sie einsetzen kann, damit man die Beziehung aufbaut, damit man sieht, wie nutzt derjenige die Software, was bräuchte er als nächstes, und dass man nicht irgendwie in der Church sitzt, sage ich mal, und sich darüber Gedanken macht, was könnte denn mein Kunde wollen, und das dann entwickelt monatelang und dann rausgeht und merkt, okay, kam jetzt doch nicht so gut an, dann ist die Zeit verloren oder das Geld verloren, sondern dass man das wirklich ja mit einem ganz großen Ohr am Markt entwickelt.
Genau, jetzt haben wir eigentlich schon über vieles geredet. Wie war denn eigentlich bei euch jetzt im Team? Wie ging da die ganze Phase durch? Also wie habt ihr da halt auch zusammen ein Produkt quasi erschaffen?
Ich habe ja eben erzählt, dass wir sehr viele Businessplan-Wettbewerbe auch mitgenommen haben.
Ja.
Ich glaube, das war ein sehr prägender Prozess für uns als Team, weil wir kollaborativ an diesen Dokumenten gearbeitet haben. Und das hat viel Zeit gekostet, das war auch teilweise nervig, weil du als Entwickler willst ja eigentlich entwickeln und nicht blöde Businesspläne schreiben. Aber ich würde sagen, rückwirkend hat das sehr gut geholfen, dass das ganze Team ein einheitliches Verständnis davon hat, was eigentlich Texero ausmacht, wo wir stehen, wo wir hinwollen. Hat vermieden, dass die Techniker nur in Technik denken und die Leute, die mit den Kunden sprechen, nur in Markt und so weiter. Und das war im Prinzip ja die Hausaufgabe, die wir da machen mussten, sich hinsetzen, auch am Wochenende die Pläne schreiben, updaten, einreichen, Feedback bekommen. Kein Preisgewinn diesmal, aber dann nochmal einreichen und dann vielleicht irgendwann einen Preisgewinn. Um einfach zu sehen, wie entwickelt sich so ein Konzept.
Wie viele von den Wettbewerben habt ihr mitgemacht?
Also wir haben bei AC² mitgemacht, bei Nook, bei Start2Grow und beim Digitale Innovation.
Also fünf sogar.
Genau, und jeweils haben die dann auch irgendwie zwei Stufen oder drei Stufen und die haben wir teilweise mitgemacht.
Habt ihr auch einige gewonnen?
Wir haben teilweise auch gewonnen. Interessanterweise, die späteren waren dann erfolgreicher als die früheren. Also das ist irgendwo auch dann irgendwie das Zeichen, dass wir dann uns irgendwo in die richtige Richtung entwickelt haben. Genau, wir haben Start2Grow gewonnen, dritter Platz letztes Jahr. Und digitale Innovation ist ein deutschlandweiter Wettbewerb vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Da waren wir auch bei den Top-Platzierungen.
Ach so, nice. Was ich mich jetzt halt auch noch frage zum Konzept und einer Idee, inwiefern muss man sich dann halt bei der Konzeptionierung mit der Konkurrenz quasi auseinandersetzen? Oder gibt es halt bei euch in einem speziellen Fall so richtig Konkurrenz?
Also ich würde sagen, es gibt immer irgendwie Wettbewerb.
Ja.
Manchmal ist es direkter Wettbewerb, manchmal ist es indirekter Wettbewerb. Also wenn du heute Steuerberater bist und komplizierte Fragen beantworten musst, kannst du die auch komplett ohne Software lösen. Ja? Das heißt, das Buch war unser Wettbewerb, ist immer noch unser Wettbewerb. Die Bibliothek ist unser Wettbewerb, auch wenn das nichts mit künstlicher Intelligenz und Software zu tun hat. Und um Wettbewerb zu identifizieren, muss man sich in die Rolle versetzen des Nutzers und überlegen, was macht der heute und wie würde es mit meiner Lösung aussehen. Und deine Frage war, muss man sich damit auseinandersetzen? Auf jeden Fall. Man sollte gucken, was gibt es am Markt? Ist der Markt groß genug für noch einen Player? Ist meine Lösung sehr, sehr viel besser als die bestehende Lösung? Also wenn du überlegst, dass einer in der Bibliothek suchen muss und Seiten lesen muss versus ich stelle eine Frage und kriege direkt eine Antwort, da kann man schon argumentieren, dass das eine sehr, sehr viel bessere Lösung ist, sofern sie funktioniert. Ne? Das muss man halt auch recherchieren oder durch Interviews, durch Kundenanfragen, durch Pilotanwender herausfinden. Ich wäre vorsichtig, wenn man überhaupt keinen Wettbewerb sieht, sowohl indirekt als auch direkt, weil dann kann man sich die Frage stellen, existiert der Markt überhaupt? Gibt es da einen Markt? Oder ist das irgendwie nur ein Hirngespinst bei mir als Gründer? Also es ist, man muss so einen gewissen Kompromiss finden. Es gibt schon irgendwie Produkte in dem Bereich, dann habe ich auch das Problem validiert und die Lösungs- oder die Bezahlbereitschaft.
Ja.
Versus der Markt ist schon komplett abgedeckt. Und ja, wenn man da eine gute Nische findet, umso besser.
Jetzt Aachen als Standort.
Ja.
Wie hast du das jetzt eigentlich so wahrgenommen? Also ihr habt ja jetzt schon einige Sachen hier mitgenommen, die halt direkt in Aachen stattfinden.
Mhm.
Aber könntest du Aachen auch mit anderen Sachen, also anderen Standorten vergleichen? Wie siehst du das?
Ja, wir sind in Aachen gestartet. Beziehungsweise hier ist in der Church ist immer noch unser Sitz. Haben dann aber im Laufe des Jahres ein Büro in Köln aufgemacht, weil wir gemerkt haben, dass wir dort einen viel größeren Korpus an Personalressourcen adressieren können. Das heißt, die Leute, die in Düsseldorf wohnen, die kommen für den Job nach Köln, die Bonner kommen für den Job nach Köln, die Kölner bleiben sehr gerne in Köln, die Aachener kommen auch nach Köln, aber nicht viele kommen von Köln, Düsseldorf, Bonn nach Aachen. Insofern, auch wenn wir in Aachen Unis haben und FHs und Institute und sehr viele Informatiker auch, haben wir festgestellt, dass wir zum Beispiel dreifach mehr Bewerbungen pro Anzeige bekommen, nur wenn wir anstatt Aachen Köln reinschreiben, bei der gleichen Stellenanzeige. Und insofern haben wir gedacht, langfristig macht es mehr Sinn, auch in Köln aktiv zu sein. Gleichzeitig ist Köln aber noch nicht so, dass da so viele Startups sind, dass die Leute nach einem halben Jahr wechseln. Also man hat viel mehr, ich sag mal, Treue bei den Mitarbeitern, anders als jetzt in Berlin zum Beispiel, wo alles überlaufen ist und nach 6 Monaten wechselst du einfach die Stelle. Das spricht natürlich auch für Aachen. Wir haben aber gemerkt, wir brauchen ein bisschen größeres Einzugsgebiet. Vielleicht, weil das Thema so speziell ist und weil auch nicht alle direkt verstehen, wie spannend Steuerberatung sein kann.
Und wie würdest du Aachen jetzt quasi bewerten, inwiefern halt ja. Aachen als Standort hilft bei der Konzeption und andere Anlaufstellen?
Also der Support in Aachen, der ist exzellent. Ich habe eben schon von der Church gesprochen. Es gibt ein Gründerzentrum, es gibt einen Gründerlehrstuhl etc. Es gibt die IHK, es gibt sehr, sehr viele Anlaufstellen in Aachen. Studentische Vereinigungen etc. Also ich glaube nicht, dass es am Support, der auch gratis ist in den meisten Fällen, irgendwie scheitern sollte. Man muss sich natürlich auch ein bisschen umschauen, wo ist wer und wer kann mir weiterhelfen. Also es ist ein bisschen die Hohlpflicht eines Gründers, sich dort zu informieren. Auch was gibt es für Fördergelder etc. Aber
oder welchen Podcast.
Welchen Podcast gibt es, wo kann ich was lernen, genau. Aber das Angebot ist da. Man muss im Prinzip eintauchen und sich dann aufschlauen.
Wir haben jetzt eigentlich schon über ziemlich viel geredet zum Thema Geschäftsmodell, zu Ideen und Konzeptionierung. Mhm. Da dachte ich mir, stelle ich dir jetzt einfach mal die 3 Wickelfragen.
Ja, hau rein.
Und zwar, welche ist deiner Meinung nach das wichtigste Skill, den du halt quasi als Gründer mitbringen musst?
Das wichtigste Skill meines Erachtens ist Durchhaltevermögen. Also eine gewisse Persistenz oder Resilienz, wie es so schön heißt, bei Rückschlägen auch nicht irgendwie aufgeben und sich davon entmutigen lassen, sondern weitermachen. Solange man das Gefühl hat, das macht Sinn, was ich tue und da gibt es irgendwie Potenzial. Es wird immer länger dauern, es wird immer Leute geben, hatten wir auch am Anfang, die sagen, lass es sein mit der Steuerberatung, konservative Branche, viel zu lange und so weiter.
Ja.
Man muss mit Gegenwind umgehen können und durchhalten, solange man davon überzeugt ist. Und teilweise auch mal ein Jahr oder 2 Jahre mit schlechten Zahlen umgehen können, wenn man den Ausblick hat, dass das irgendwann dann skaliert. Also das finde ich maßgeblich wichtig. Und größter Fail, wenn ich da hinspringen darf.
Genau. Ja, klar, kein Problem.
Genau, weil
wollte ich dich gerade fragen nach Rückschlägen.
Sehr gut. So. weil das zeigt eigentlich genau, ob du dann auch dieses Durchhaltevermögen hast, wenn du halt die Rückschläge hast. Und Pläne hin und her, das war natürlich blöd, wenn man da nicht gewinnt, aber das ist kein unternehmerischer Rückschlag. Das ist im Prinzip, das gehört zum Geschäft. Genau wie bei Kunden, wenn du mit 100 Kunden sprichst und kriegst halt nur 20, dann gehört das dazu. Der größte Rückschlag allerdings oder eine schwierige Situation war, dass wir im Finanzierungsprozess, im Kapitalakquiseprozess einen Investor verloren haben, der schon eine Zusage erteilt hatte mündlich.
Ach so, okay.
Und sich dann zurückgezogen hat. Wir haben noch nicht ganz verstanden bis heute, warum das so war. War ein bisschen schlecht kommuniziert auch von beiden Seiten wahrscheinlich. Aber das war so ein Moment kurz vor Weihnachten, wo wir gesagt haben, scheiße, wie geht's jetzt weiter? Geld ist natürlich irgendwann alle, ne? Das ist ja immer klar. so Cash Art. Aber da haben wir halt im Prinzip auch gesagt, wir lassen uns davon nicht aufhalten. Wir gehen jetzt noch weiter raus, noch mehr pitchen, noch mehr Investoren kontaktieren, damit wir in den nächsten Monaten dann auch zu Ende Exist auch dann die Runde stehen haben. Und ja, so ist aus diesem Fail, sage ich mal, dann auch wieder was Erfolgreiches geworden, was Positives geworden.
Ja, nice, das ist ja natürlich rührend. Und da kommt direkt die Überleitung zur nächsten Frage. Und zwar, hast du irgendwelche geilen Buch- oder Filmempfehlungen zum Thema Gründen, die dich halt mega inspiriert haben?
Ja, dieses Mikrofon hat mich eben schon an den Film bei Netflix erinnert von Dr. Dre. Ich weiß nicht, ob der den gesehen hat. Defiant Ones heißt
der. Ach so, ja, die Doku, ja, das ist eine geile
genau,
Doku.
Genau, die fand ich ziemlich cool, weil man da sieht, wie er mit sehr wenig Ressourcen in seinem Kinderzimmer angefangen hat, einfach anzufangen und zu trainieren und besser zu werden, immer besser zu werden und über verschiedene Deals dann auch mehr Leute zu erreichen und am Ende dann auch angeblich erster Rap-Milliardär geworden ist.
Ja.
Das war wirklich eine inspirierende Story, die finde ich richtig cool. Also ich persönlich nehme sehr viel aus, auch aus Sportlerfilmen zum Beispiel, wenn man sieht, dass die einfach hart trainieren und dranbleiben. Vielleicht kennst du die Rocky-Filme.
Ja.
Kann man denken, was man möchte, aber was ich daran cool finde, dass der Rocky halt mit sehr, sehr wenig Mitteln viel erreicht. Ne? Der ist ja immer irgendwie schlechter ausgestattet als die anderen und hat irgendwie kein richtiges Gym und so weiter, aber trotzdem kriegt das irgendwie hin, weil er eine sehr starke Willenskraft hat. Und das finde ich sehr, sehr wichtig auch im Gründertum.
Ja, nice. Das war es dann schon zu unseren drei Wickelfragen. Und genau, jetzt hast du 59 Sekunden, dich bzw. Tech.io zu bewerben. Also falls ihr da was zu promoten habt,
ja.
Stelle sucht oder...
Ja, auf jeden Fall. Also wir suchen, abgesehen von dem Bereich Data Science, also Informatiker, die uns bei der Produktentwicklung unterstützen, auch mittlerweile Leute im kaufmännischen Bereichen. Also können auch Studenten sein, die mal Startup-Luft schnuppern wollen, über Hiwi-Jobs, Praktika, Abschlussarbeiten, Bachelor, Master etc., aber auch Berufsanfänger, die sagen, ich habe jetzt schon irgendwie das erlebt, Konzern, Beratung XY und jetzt möchte ich gerne ein Startup erleben. Finde ich eine sehr, sehr spannende Möglichkeit, auch vielleicht vor der Gründung ein Startup von innen zu sehen. Man lernt auf jeden Fall sehr viel, meines Erachtens viel mehr als in großen Firmen, weil man immer so das große Ganze auch im Blick haben muss und montags das machen und dienstags das. Insofern kann ich es nur empfehlen und ich würde mich sehr freuen, wenn Leute das spannend finden, bei Tech.io zu machen. Wenn nicht, dann auf jeden Fall gründet selber. Auch sehr, sehr spannend, kann man auch sehr viel lernen.
Dann wäre,
packt es an.
Genau, packt es an, geht zu Tech.io. Es war eine richtig nice Folge, fand ich. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke euch.
Und das war's vom Wickeltisch Startup Podcast für heute.
Cool, hat ciao, viel Spaß gemacht.
Wickeltisch, der Startup Podcast.